zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Soll der Wehrdienst verlängert werden? Und wenn ja, um wie viele Monate? Fragen wie diese beschäftigen nicht nur die österreichische Innenpolitik, sondern uns Wählerinnen und Wähler demnächst auch bei einer Volksbefragung. Denn damit hat Bundeskanzler Christian Stocker am Freitag aufhorchen lassen. Worüber bei dieser Volksbefragung abgestimmt werden soll und wie der Grundwehrdienst der Zukunft aussehen könnte, das wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Julian Kern und im Studio begrüße ich Nina Brünner da. Hi Nina.
Hallo Julian.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Nina, Max, bevor wir inhaltlich jetzt voll ins Thema einsteigen, fassen wir das ganz kurz zusammen. Welche beiden Modelle werden da momentan diskutiert? Was liegt da am Tisch?
Ja, also die Wehrdienstkommission, also eine vom Bundesheer eingesetzte Sonderkommission, hat ja eine Zeit lang überlegt und sich dann ein paar Vorschläge ausgedacht. Eigentlich haben sie, ich zähle jetzt mal nach, 5 Vorschläge vorgelegt. Zwei davon sind sowieso quasi politisch nicht zu gebrauchen, weil die hätten auch Frauen fürs Bundesheer, also quasi für den Wehrdienst in der Idee gehabt. Das war quasi sofort klar, dass das politisch nicht möglich ist. Bleiben 3 übrig. Das Modell Österreich Plus, das Schweizer Modell und das Stufenmodell. Und im Endeffekt wird jetzt diskutiert über das Modell Österreich Plus und das Stufenmodell. Das Lieblingsmodell der Wehrdienstkommission, also das Lieblingsmodell des Bundesheers auch tatsächlich, wäre das Modell Österreich Plus. Das hätte sozusagen die Veränderungen, dass statt 6 Monate Wehrdienst künftig 8 Monate Wehrdienst wären und dann noch Milizübungen im Anschluss. Und das Stufenmodell hätte 6 Monate, so wie jetzt, dann dazu noch so die Möglichkeit von 60 Tagen zusätzlich und eben auch verpflichtende Milizübungen, die dann ein bisschen kürzer wären. Genau, und das sind so die beiden Modelle, die Wehrdienstkommission vorgelegt hat. Das Grundproblem daran ist, die Wehrdienstkommission, die hat natürlich ihre eigenen Wünsche, das Bundesheer hat seine Wünsche und dieser Wunsch ist quasi ein längerer Grundwehrdienst im Prinzip. Politisch gibt es dafür aber noch nicht wirklich eine Mehrheit. Das heißt, es ist jetzt auf der einen Seite der Versuch des Bundesheers, da irgendwie politische Überzeugungsarbeit zu leisten, aber auf der anderen Seite ist die Politik sich schon bewusst, dass sie sich irgendwie bewegen muss. Und genau deswegen, das ist jetzt so ein bisschen das Grundszenario, in dem wir uns bewegen.
Nina, warum kommt diese Debatte ausgerechnet jetzt auf?
Naja, die Wehrpflicht in Österreich ist, wenn man so will, ein bisschen auch antiquiert, also im Vergleich zu anderen europäischen oder EU-Ländern. Es gibt nicht so viele EU-Mitgliedstaaten, die Wehrpflicht haben. Also es ist so ein bisschen so eine österreichische Eigenheit, die auch situativ aus unterschiedlichen Gründen oder unterschiedlichen Beweggründen dann auch argumentiert wird und für die dann quasi auch politisch Stimmung gemacht wird. Zuletzt bei der letzten Befragung zum Thema, soll die Wehrpflicht bleiben oder nicht, war das Hauptargument Zivildienst, der dafür sozusagen der Grund war, warum sich die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher für die Wehrpflicht entschieden haben oder votiert haben. Und in diesem Fall haben wir haben heute eine gänzlich andere geopolitische Situation. Wir haben in Kiew oder in der Ukraine in unmittelbarer Nachbarschaft einen Krieg, der sehr, sehr lange schon andauert. Ich glaube, dass die Beweggründe sind die, solange das Eisen heiß ist, soll es geschmiedet werden. Und jetzt will man quasi Tatsachen schaffen und ein Heer in Österreich, das schon lange unterfinanziert ist, auf andere Weise stärken und die Bedeutung dessen.
Du hast jetzt schon die Volksbefragung 2013 angesprochen zur Wehrpflicht eben und da sieht man eben, wie sehr sich die Zeiten verändert haben, oder? Also damals war ja die Frage, soll es die Wehrpflicht weitergeben oder nicht? Darüber denken wir jetzt gar nicht mehr nach, aber die Frage war ja eigentlich sozusagen, soll es statt einer Miliz her ein Berufsheer geben? Und auch diese Entscheidung ist natürlich durch diese Volksabstimmung damals sozusagen politisch final gefällt worden. Das heißt, aus Sicht des Bundesheers ist das ist quasi eine Stärkung des Milizheers die beste und quasi einzige Möglichkeit, wirklich an mehr Geld zu kommen, weil die Republik hat sich damals entschieden, dass wir nicht wirklich dass wir eben nicht auf ein einziges Berufsheer setzen wollen, dass das nicht der Weg ist, in Österreich gehen will, sondern dass wir eben weiter auf die Miliz setzen wollen. Und dementsprechend ist es logisch, dass in diesem Bedrohungsszenario und eben auch in dem wirtschaftlich schwierigen Szenario, in dem sich das Bundesheer befindet, dass das Bundesheer sagt, okay, gut, dann brauchen wir halt mehr Milizsoldaten.
Also die Gunst der Stunde will man, glaube ich, hierzulande nutzen. Es gibt beispielsweise Kroatien, das nach dem Jugoslawienkrieg dann die Wehrpflicht abgeschafft hat, also das auch sehr speziell quasi, wo man eine Kriegsnation, die dann sich bewusst dagegen entscheidet und heute auch NATO-Mitglied ist, im Gegensatz zu Österreich, sich jetzt dazu entschlossen hat, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Also es ist sozusagen die Bedrohungslage, der Ukraine-Krieg, das sind alles Dinge, die jetzt sozusagen auf der einen Seite schwierig sind, auf der anderen Seite quasi auch so die Gunst der Stunde für die Militärs, die schon lange warnen, wir sind nicht wehrfähig bis heute. Wenn man heute mit Militär spricht, sie sagen, das geht sich nicht aus, so wie es jetzt ist. Und da will man jetzt sozusagen Nägel mit Köpfen machen.
Max, du warst am Freitag bei der Rede des ÖVP-Parteichefs Christian Stocker. Der hat dort mit dem Vorschlag überrascht, eine Volksbefragung über eine Wehrdienstreform durchzuführen. Worüber sollen wir da genau abstimmen und wie schnell kann das auch gehen?
Ja, vielleicht noch zur Situation selbst. Das ist in mehreren Punkten eigentlich ganz lustig gewesen. Erstens, das war eben, wie gesagt, letzten Freitag. Es war aber dann Neujahrsauftakt der ÖVP. Also die Volkspartei hat sich da ein bisschen Zeit gelassen, fast einen Monat nach Neujahr einen Neujahrsauftakt zu machen. Und solche Reden, das war jetzt eine Parteichefrede von Christian Stocker eben, die werden immer so eingeleitet, oder in letzter Zeit zumindest eingeleitet mit so großen, bedrohlichen, aufregenden Videos. In dem Fall hat die ÖVP eben gezeigt, so Trump als Bedrohung, Putin als Bedrohung, Krieg in der Ukraine, dies, das, sehr einschüchternde Bilder. Und dann hat eine ziemlich dramatische Stimme gesagt, wir müssen handeln, bevor andere für uns entscheiden. Und das war das Setting, in dem Christian Stocker gesprochen hat. Er hat dann auch einen Churchill-Vergleich, also wurde irgendwann mal offenbar in den Medien mit Churchill verglichen, also dem Premierminister Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg, dessen Motto war Blut, Schweiß und Tränen. Stocker sagt jetzt, sein Motto ist Mut, Fleiß und Taten, also auch so sehr klar angeglichen daran. Und genau, und dieses Motto ist eben das Grundmotto, unter dem alles steht, so quasi wir müssen handeln, bevor andere für uns entscheiden. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen ironisch, wenn sich dann der ÖVP-Chef hinstellt und sagt, gerade zur Wehrpflicht will er aber nicht selber entscheiden, sondern das soll das Volk dann machen mit einer Volksbefragung. Ja, das hat irgendwie nicht ganz zusammengepasst in meinem Kopf. Aber genau, das ist eben seine Forderung. Und was dann das Zweite war, das dürfte offenbar auch mit den Koalitionspartnern nicht perfekt abgestimmt gewesen sein. Also die wussten offenbar auch nicht, dass Stocker das bei seiner Rede sagen würde. Und was auch noch komplett offen ist, ist, wie dann die Fragestellung ausschauen soll. Weil, auch das ist ganz interessant, wir haben jetzt ja vorher schon über die Modelle gesprochen. Es gibt noch keine politische Einigung auf irgendeines von den Modellen, sondern das sind nur die Wehrpflichtkommission eben vorgeschlagen hat. Das heißt, wir wissen noch nicht einmal, welches Modell abgefragt wird. Wir wissen auch nicht, ob zwischen zwei Modellen abgefragt wird oder zum Beispiel zwischen einem Modell, auf das sich die Politik geeinigt hat, und dem Status quo. Also es ist alles noch komplett offen.
Die echte Diskussion, die es zum Thema Verteidigung geben müsste, nämlich die Frage, ob Österreich weiterhin neutral bleibt oder nicht, oder zur NATO sich um eine NATO-Mitgliedschaft bemüht, die ist halt komplett ausgespart. Und auch man vergisst dann auch sozusagen, wie wichtig so eine Debatte wäre im Angesicht dieser Wehrpflicht-Diskussion, die sicher ihre Berechtigung hat. Aber die Frage ist halt, ob das tatsächlich Österreich wehrhafter machen würde in einem tatsächlichen Ernstfall.
Seit Freitag wird auch darüber diskutiert, ob das nicht auch ein Fehler sein könnte und die Volksbefragung eine Abstimmung über die Regierungsarbeit werden könnte. Wie schätzt ihr das ein? Ist das eine berechtigte Sorge?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also schon mal grundsätzlich muss man sagen, dass diese Volksbefragungen jetzt nicht immer sich genau um das Thema drehen, das abgefragt wird. Also wir hatten ja bei der letzten Volksbefragung 2013, die wir schon erwähnt haben, da ging es eigentlich eben um die Wehrpflicht. Ich habe jetzt nochmal im Vorhinein nachgeschaut, das Hauptargument für die Wehrpflicht zu stimmen damals war tatsächlich, dass der Zivildienst erhalten bleiben sollte. Also da hat sich die politische Debatte sehr schnell verlagert. Natürlich, der Zivildienst hängt am Wehrdienst, keine Frage. Aber trotzdem hätte ich jetzt so grundsätzlich, wenn man über den Wehrdienst redet, redet man über den Wehrdienst. Und das ist auch ein Punkt, der auch diesmal sicher reinspielen wird, weil zumindest im Bundesheermodell wird auch der Zivildienst verlängert und soll der Zivildienst auch ein bisschen eingeschränkt werden, dass er quasi der stärker der zivilen Landesverteidigung dient. Da weiß noch niemand genau, was man sich darunter vorstellen kann. Aber logischerweise wird das auch quasi da reinspielen. Das wird so ein bisschen ein Sidestep, nicht ganz auf deine Frage eingegangen. Politisch ist es natürlich ein Risiko. Also die aktuelle Regierung hat das riesige Glück eigentlich, dass es keine Wahlen gibt, keine bundesweiten in den nächsten 2 Jahren. Und das heißt, das wäre Zeit, wo man Herbert Kickl toben lassen kann, aber ihn sonst eigentlich ignorieren kann, weil man ihn nicht braucht und weil man auch keine Angst haben muss, bei Wahlen abgestraft zu werden. Jetzt eröffnet man ihm eine Möglichkeit, bei einer bundesweiten Wahl Stimmung zu machen. Und das noch dazu mit einem Thema, das die FPÖ eigentlich recht stark besetzt. Ja. Also die FPÖ beschreibt ja immer wieder die EU und auch die aktuelle Regierung als Kriegstreiber, werden sie dargestellt als Kriegsparteien in der Ukraine, was nicht der Fall ist, logischerweise, aber in diesem Weltbild der Freiheitlichen funktioniert das irgendwie. Und jetzt macht man eine Abstimmung dazu, ob man aufgrund der Bedrohungslage durch Russland einen längeren Wehrdienst braucht. Das zahlt natürlich komplett in das Narrativ ein, das Herbert Kickl und seine Partei hier verbreitet. Da muss ich mich ehrlich fragen, warum man sich da quasi einen Wahlkampf dafür aufmacht.
Klopfen wir das politisch noch ein bisschen ab. Welche Parteien sind denn für eine Verlängerung des Wehrdienstes und wer ist da dagegen?
Also wenn es um die Regierungsparteien geht, da ist keine Partei sozusagen eine Partei, die sich für die Verlängerung ausspricht. Also es gibt ganz unterschiedliche Positionen und die sind auch verständlich und die sind natürlich auch, werden argumentiert, also die Argumente gegen die Verlängerung sind wirtschaftlicher Natur. Da geht es darum, wie viel kostet uns das, was bedeutet das, wenn die jungen Menschen länger außerhalb des Arbeitsmarktes sind und einfach fernbleiben und fehlen. Und das ist natürlich alles berechtigt und verständlich auch aus einer Position des Friedens heraus und der Sicherheit. Ist dann aber schwierig sozusagen zusammenzubringen, wenn es um die Debatte geht, größere Sicherheit zu schaffen oder mehr Möglichkeiten, sich zu verteidigen, beispielsweise bei den Neos.
Ich bin auch tatsächlich ein bisschen gespannt. Ich glaube, dass sich da Positionen noch verändern können öffentlich bis zur Volksbefragung, weil zum Beispiel bei den Grünen hat man schon gemerkt, während die in Regierungsverantwortung waren, die Grünen sind ja traditionell eine Friedenspartei und gegen Wehrpflicht und eigentlich gegen das Heer im Allgemeinen. Wir haben jetzt wahrscheinlich einige Grüne ausbessern, dass sie das so nicht öffentlich sagen würden. Ich habe mit genügend auch nicht öffentlich gesprochen, die das, glaube ich, ja, hinter vorgehalten werden und schon so sagen würden. Aber eben in ihrer Regierungsverantwortung haben sie gerade durch den Ukraine-Krieg schon auch irgendwie mitbekommen, wie wichtig Landesverteidigung ist. Man sieht das zum Beispiel bei den deutschen Grünen, sieht man das jetzt sehr, sehr stark, dass die sich jetzt sehr klar für eine Aufrüstung quasi einsetzen. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie das bei den Grünen in Österreich aussehen wird, weil ja, bis jetzt mussten sie nicht wahnsinnig stark Position beziehen. Bei den Freiheitlichen würde ich davon ausgehen, eben, die sind traditionell eine Partei, also traditionell sind die für die Wehrpflicht und für ein starkes Bundesheer. Die Heeresgewerkschaft, also die Gewerkschaften im Bundesheer, die sind traditionell blau auch. Der einzige blaue Landeshauptmann, Mario Kunasek, war davor Verteidigungsminister, also die haben einen Block im Bundesheer, aber eben jetzt gerade politisch, wie schon vorher gesagt, setzt die FPÖ auf sozusagen einen Kampf gegen die Aufrüstung und gegen die Militarisierung Europas. Da ist jetzt auch die Frage, ich würde davon ausgehen, dass die FPÖ eher gegen diese Verlängerung jetzt instrumentalisieren wird, weil es eben so gut in die Rhetorik reinpasst, aber traditionell müsste sie dafür sein. Ja. Und es gibt sicher Teile der FPÖ, die wahrscheinlich selbst aus dem Heer kommen, die für eine Verlängerung des Wehrdienstes wären. Also die Fronten sind da politisch gar nicht so gesetzt.
Nina, du hast dich vergangene Woche im Burgenland mit Grundwehrdienern und Ausbildern getroffen. Wie nimmt man denn dort die Debatte wahr?
Ja, ich war auf einem Truppenübungsplatz im Burgenland. Ich war auch bei der Stellungskommission auf der Wiener Brünner Straße und auch in der Maria-Theresien-Kaserne. Und die Welt des Grundwehrdienstes ist total interessant, außergewöhnlich, auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, quasi wenn man mit dem Blick hineinschaut, sozusagen einem funktionierenden Alltag, wo man irgendwie autonom vorgeht und so weiter. Und da gibt es gewisse Regeln, an die haben sich alle zu halten. Man muss sehr viel warten, man muss Dinge erlernen, die man vielleicht auch woanders hätte lernen können, aber wo es dann darum geht, dass das dort auch tatsächlich sitzt. Also, weiß ich nicht, wer in den Kasten von so einem Grundwehrdiener schaut, der sieht schön gefaltete T-Shirts und Hemden und Schuhe und so weiter. Da werden sehr, sehr viele sozusagen Skills beigebracht, die sozusagen mit Disziplin und Ordnung zu tun haben und auch gar nicht so blöd und auch gar nicht so, wie soll ich sagen, also es ist offensichtlich notwendig. Man hat mir erzählt, es gibt dort immer wieder junge Männer, die in ihrem ganzen Leben noch nie ihr Bett gemacht haben oder ihre Wäsche zusammengelegt haben und derlei Dinge. Und das hat sozusagen auf den ersten Blick nichts mit Krieg zu tun oder mit irgendwie wehrhaft sein können. Aber sagen, wenn man sich das Größere anschaut, dann geht es schon darum, okay, dass man einfach die Dinge im Griff hat. Und da lernen die Rekruten unterschiedliche Dinge. Wir waren da eben, Martina Berger, die Fotografin, und ich eben im Burgenland auf diesem Truppenübungsplatz. Und da wird halt geübt, wie man durch so einen Wald schleicht, ja, wie man das Gewehr richtig hält, dass das irgendwie gerade ist, dass das möglichst lautlos ist. Und das schaut alles irgendwie aus, ein bisschen wie so Serie oder Film. Was das tatsächlich bringt, ob man dann in der Lage ist, in der Ernstsituation, ja, das abzurufen, ist fraglich, ich weiß es nicht, aber man versucht sich zumindest dadurch irgendwie heranzutasten an die Möglichkeit, wie das dann tatsächlich ist, in so einer Situation vorzugehen. Die jungen Männer haben dort das Gefühl, dass sie das machen müssen. Sie müssen halt zum Heer, da gibt es irgendwie diesen Brief, den sie bekommen, dann gehen sie halt zur Stellung. Sie werden dort gecheckt gesundheitlich und was auffällig ist, dass sehr, sehr viele junge Männer nicht tauglich sind. Sehr viele junge Männer haben psychische Probleme, vor allem seit der Pandemie. Das hat uns Oberst Barnowitz erzählt, der ist der Leiter der Stellungskommission in Wien seit 5 Jahren. Der hat über 50.000 junge Wiener quasi vor sich sitzen gehabt. Und er erzählt eben, dass es sehr, sehr auffällig ist, dass seit der Pandemie wahnsinnig viele junge Männer wirkliche Probleme haben. Abgesehen von den psychischen Einschränkungen, wenn man so will, gibt es auch körperliche Einschränkungen. Männer des Geburtsjahrgangs 1978 hatten noch im Schnitt 70 Kilo bei der Stellung. Jene, die 2006 auf die Welt gekommen sind, hatten schon 7 Kilo mehr. Also es gibt viele Dinge, die sozusagen darauf hinweisen, dass sozusagen an einigen Stellen die Bevölkerung in Österreich eingeschränkt ist, wenn man so will. Und ich glaube, auch deswegen ist es aus der Sicht der Militärs wichtig, dass der Rahmen für den Wehrdienst ausgeweitet ist. Es geht darum, dass genug Auswahl da ist, Personalauswahl, um möglichst geeignete Personen für das Berufsheer herausfiltern zu können. Darum geht's.
Das finde ich aber schon ein bisschen spannend, dass sozusagen das Milizheer jetzt mittlerweile eigentlich nur noch so ein Rekrutierungspool für das Berufsheer sein soll.
Naja, wenn man mit denen spricht, die sich damit beschäftigen, sind die total froh, dass sie eben nicht so wie in Deutschland jemanden bezahlen müssen dafür, dass er sich meldet, sondern sie haben tatsächlich Leute. In Österreich muss jeder österreichische männliche Staatsbürger zur Stellung. Und das Heer wirbt auch quasi als Arbeitgeber. Und das ist auch sehr interessant dort bei der Stellungskommission, wie das dort abläuft. Also die jungen Männer, mit denen ich dort gesprochen habe, die haben das Gefühl, dass das eigentlich, dass die dort sehr nett behandelt werden, dass das alles dort sehr okay abläuft, dass da kein Drill ist oder sonst irgendwas. Das ist in denen dort auch sehr wichtig, dass sie als ein freundlicher Ort wahrgenommen werden. Sie geben selbst auch zu, dass sich das dann nachher ändert, also dass dann irgendwie Hierarchie und so weiter eine wichtigere Rolle spielen. Auch die Gesundheitschecks, die dort durchgeführt werden, die sehr umfassend sind, also nicht nur körperliche, sondern auch psychische Tests, die dort durchgeführt werden, die haben quasi Generationen von Männern irgendwie quasi traumatisiert. Und da wird drauf geschaut, dass das traumatisiert ist vielleicht ein bisschen über zu viel, aber...
Aber Julia und ich erinnern uns daran.
Aber quasi als unangenehm empfunden, und man schaut halt drauf, dass das alles irgendwie nicht so wahnsinnig unangenehm ist am Ende. Und man will sich auch präsentieren als ein Arbeitgeber, Dort gibt es ganz unterschiedliche junge Männer, die dort hingehen. Vom Automechaniker bis zum HTL-Schüler, der irgendwie, oder Juristen. Und für all diese Profile gibt es auch, sozusagen, gäbe es auch Möglichkeiten, sich beim Heer zu engagieren. Und viele junge Frauen interessanterweise, also immer mehr, jetzt war nicht in großen Zahlen, aber doch, gehen auch zum Heer, weil sie dort auch für sich berufliche Chancen sehen. Das ist ein sicherer Job, wo es auch sozusagen gehaltsmäßig transparent ist. Also viele Dinge, die dafür sprechen. Und ja, tatsächlich ist es so, dass das quasi so ein Rekrutierungsort auch ist, der per Gesetz wirkt. Keine Firma in diesem Land hat so eine Möglichkeit wie das Bundesheer.
Ja, und wir werden jedenfalls beobachten, ob die Rekruten künftig dort 6, 8 oder auch mehr Monate verbringen werden. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke Nina, danke Max für eure Zeit.
Danke.
Danke.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.